HR Info. Himmel und Erde.
Mit Klaus Hofmeister und einer Feiertagsausgabe von Himmel und Erde heute am 1. Januar. Ich wünsche Ihnen ein frohes und gesundes neues Jahr 2021. Nun hat 2021 also begonnen, da gibt es jetzt kein Zurück mehr. Doch durch Corona liegt noch viel Nebel über dem Neuen. Genau wissen wir noch nicht, wie es konkret weitergeht. Und viel Vertrautes ist ja im vergangenen Jahr ins Wanken geraten. Kein Büroalltag mehr, kein Sport im Turnverein und Begegnungen nur noch mit Maske. Die Pandemie hat die Art, wie wir leben und arbeiten, auf den Kopf gestellt. Und sicher ist nur, es gibt kein Zurück mehr. Die Zukunft, auch wenn wir wieder reisen können und uns umarmen können, wird gefühlt eine ganz andere sein. Woher nehmen wir also die Kraft, um entschieden nach vorne zu gehen? Im beruflichen, im privaten und im sozialen Umfeld. Am Neujahr stehen wir also an der Schwelle zum Neuen. Es gibt kein Zurück mehr, aber das Alte dankbar abzuschließen und frei in eine neue Zukunft zu gehen, dazu gehört schon auch der dankbare Rückblick auf die schönen Momente des vergangenen Jahres 2020 und natürlich auch der Wunsch, den wir alle in uns haben, dass es bald wieder einmal so schöne Momente geben möge.
Da war ich in New York und habe ein Praktikum gemacht und das war auch toll, es war ein tolles Erlebnis. Ich liebe diese Stadt, das ist wie mein zweites Zuhause und hoffentlich kann ich bald mal wieder hin.
Ins Flugzeug zu steigen und nach Italien zu fahren im Sommer. Die Amalfiküste, das ist einfach so eine Freiheit, so eine tolle Atmosphäre, es ist entspannt, also man kann auch einfach ein bisschen von diesem ganzen Alltagstrubel runterkommen.
Im Park im Sommer schön zu chillen und die Sonne zu genießen. Einfach die Ruhe zu haben, Buch zu lesen, die Sonne zu haben, im April den ersten Sonnenbrand zu haben.
Ich habe meinen Bachelor fertig gemacht und mein Diploma bekommen. Das war natürlich ein super schöner Moment. Und dann von dort aus sind wir direkt nach Italien gefahren. Und das ging halt im Sommer gerade noch so mit Corona. Und das war halt super schön.
Ich wohne jetzt endlich in meiner eigenen Wohnung. Wunderbar, nach Trennung, Single, schön. Ganz alleine, als Frau in den eigenen vier Wänden. Es gibt nichts Schöneres.
Die schönen Momente von 2020, die ich mir am liebsten zurückwünschen würde. Ein paar davon haben wir erfragt. Aber das neue Jahr 2021 hat begonnen. Jetzt geht es darum, den Blick nach vorne zu richten, sich vom Alten zu verabschieden und tatsächlich auch entschieden nach vorne zu gehen. Wie das gelingen kann in unsicheren Zeiten, darüber spreche ich mit dem Philosophen Christoph Quarch aus Fulda. Herr Quarch, wie wichtig ist das, etwas komplett abzuschließen, ohne Wenn und Aber?
Ich glaube, das ist sehr wichtig für uns Menschen, dass wir tatsächlich auch solche Schnitte machen können, weil sie uns wieder den Kopf frei machen für Neues, was beginnen können. Mhm. Einfach Beispiel, ich selber habe eine ganze Weile, man glaubt das bei Philosophen ja kaum, als aktiver Fußballspieler mich betätigt und ich weiß, wenn wir ein Spiel gehabt haben, wo wir verloren haben, war es total wichtig, dass das Spiel vorbei ist und man kann gleich danach wieder den Blick nach vorne richten und sagen, okay, der nächste Spieltag kommt. Und ich glaube, bei vielen Dingen des Lebens ist es so. Ich stelle das auch fest, wenn ich ein Buch schreibe, heute in meiner Tätigkeit als Philosoph, etwas ist abgeschlossen, es ist, man macht den Strich drunter, es ist gut, man kann es dann auch loslassen, man kann es freigeben und in dem Moment, in dem ich das Alte freigebe, ist der Raum da, damit Neues geboren werden kann.
Das Alte freigeben, da ist natürlich die Freiheit mit drin, also nach vorne zu schauen, aber andererseits hängt ja doch manches auch immer wieder noch nach, wenn man das Alte, das ja auch schön war, verabschieden soll. Worin besteht so im Verabschiedungsprozess der Unterschied Ihrer Erfahrung nach, Herr Quarch, zwischen dem Nachtrauern und dem Betrauern, wenn etwas schön war, das aber einfach zu Ende ist?
Ja, ich meine, wenn ich etwas nachtrauere, dann bleibe ich emotional an das gebunden und fühle womöglich auch einen Schmerz bezüglich dessen, dass etwas, was nun war, jetzt nicht mehr ist. Ja? Und das ist natürlich etwas, was auch sein muss, denn es gehört zu Menschen dazu, dass man tatsächlich ja auch sich an Dinge bindet, dass das Herz auf diese Weise, auch wenn etwas vorbei ist, noch bei ihm zurückbleibt. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, dass wir dann auch die Freiheit gewinnen, um nochmal auf dieses Thema zurückzukommen, eben das, was uns wichtig war, was uns lieb und teuer war, in Freiheit loszulassen. Das ist eine große Kunst, die man über die Spanne eines Lebens lernen muss. Aber es ist etwas sehr Schönes. Es geht ja nicht darum, die Dinge einfach zu entsorgen, auf den Sperrmüll zu stellen und zu sagen, jetzt habe ich damit nichts mehr zu tun, sondern eben in einem freien, liebevollen Verhältnis auch das, was uns lieb und kostbar war, im Gedächtnis aufzubewahren. Ich denke, das ist tatsächlich eine Praxis der Liebe, einer Liebe, die zugleich sich zu binden und etwas freizugeben vermag. Das ist nicht leicht, aber das ist das Mysterium des glücklichen Lebens.
Durch Covid gerät ja bei uns im Moment viel ins Wanken. Es ist ja eine Zeit, die sehr bewegt ist, innerlich und äußerlich. Ist das jetzt eine Chance, auch alte Gewohnheiten mal hinter sich zu lassen?
Unbedingt. Ich glaube, wenn es überhaupt einen erkennbaren Sinn in dieser Pandemie gibt, dann ist er das, dass wir tatsächlich diesen Blick frei bekommen für eine Zukunft, die uns frei macht von dem, was in der Vergangenheit nicht gut war. Und wenn wir ganz ehrlich sind, funktioniert ja diese Pandemie in vielerlei Hinsicht wie ein Brennglas, das uns manches von dem, was schlecht gelaufen ist in den letzten Jahren und Jahrzehnten, deutlicher sichtbar wird, die das deutlicher sichtbar macht, sodass wir uns auch besser dazu verhalten können. Und ich glaube, viele Menschen haben jetzt in den letzten Monaten die Erfahrung gemacht, dass sie auch anders leben können, als sie immer glaubten, dass bestimmte Konventionen und Routinen eben doch nicht so wichtig waren, wie wir immer geglaubt haben. Das heißt, ich denke, gerade auch jetzt in der Zeit des Jahreswechsels ist es ganz wichtig, dass wir das Alte auch dann wirklich zurücklassen können, dass wir frei werden für den Aufbruch ins Neue, dass wir diese Transformation, die die Gesellschaft so dringend braucht, alle miteinander tragen. Und das beginnt halt im Herzen und im Kopf eines jeden Einzelnen. Mhm.
Ganz persönlich, die Krise ruft uns ja jeden von uns eigentlich zu mehr Achtsamkeit auf, also Abstand halten, Maske, Hände waschen und so weiter. Das kennen wir ja jetzt in- und auswendig. Glauben Sie, dass uns diese Haltung auch mehr in eine richtige Lebensform bringt, also in die Gegenwart, mehr in den Augenblick?
Ich bin mir nicht sicher, ich weiß es nicht. Ich beobachte eine doppelte Tendenz im Augenblick in unserer Gesellschaft. Es gibt eine gewisse Tendenz, die dazu führt, dass man sich noch tiefer in eine gewisse Trance oder in so eine Mehltau-Mentalität hineinflüchtet, die ich auch schon in den letzten Jahren beobachtet habe. Das heißt, so die Flucht, der Rückzug in die nicht unbedingt in die eigenen vier Wände der Wohnung, sondern auch so in das eigene Ich, in die eigene Selbstbezüglichkeit. Das wäre nun nach meinem Dafürhalten nicht die Weise, wie wir diese Pandemiezeit auf eine sinnvolle Weise nutzen können. Ich sehe aber auch, dass tatsächlich Menschen stärker wiederum Acht geben auf sich, aber auch auf die anderen, dass es ein neues Aufkeimen von Solidarität gibt. Für mich ist im Augenblick nicht entschieden, in welche Richtung die Reise gehen wird. Meine Hoffnung, gerade auch zum Beginn des neuen Jahres, ist natürlich, dass wir wieder einen stärkeren Gemeinsinn füreinander und miteinander entwickeln, dass wir ein stärkeres Gefühl für die Wichtigkeit und die Bedeutung der natürlichen Umwelt entwickeln, die uns umgibt, dass also tatsächlich diese Pandemiezeit eine Zeit der Nacht ist, auf die ein neuer Tag eines menschlicheren und humaneren Lebens folgt.
Ihre Worte in Gottes und unser aller Ohren. Vielen Dank. Das war der Autor und Philosoph Christoph Quarch in Fulda. Ihnen alles Gute und auch ein gutes neues Jahr für Sie.
Danke, Herr Hofmeister.
Es gehört im Leben nun mal dazu, dass man schöne Situationen nicht einfach zurückholen kann. Aber es ist trotzdem wichtig, auch gut mit den Abschieden des Lebens umzugehen und nicht zu unterschätzen, wie stark sie unsere Seele doch auch belasten. Ein Beispiel ist, wenn die Kinder aus dem Hause gehen. So nötig dieser Schritt ist, er lässt trauernde Eltern und ein schmerzhaft leeres Nest zurück.
Marianne von Loveren, Mitte 50, von Beruf Office-Managerin, hat 3 Kinder. Eine Tochter, 28, und Zwillinge, die sind 24. Sie erinnert sich noch gut, als ihre älteste Tochter ausgezogen ist.
Das war für mich eigentlich das Schlimmste, wo die Zwillinge dann ausgezogen sind, auch so nach und nach, ein paar Jahre später. Das habe ich dann viel besser verkraften können. Also es ist das erste Kind, was dann auf eigene Beine stehen muss. Hat auch alles super geklappt, aber man macht sich natürlich auch Gedanken und Sorgen.
Sie hat alle 3 Kinder allein großgezogen.
Die Kinder standen im Vordergrund, auch wo sie schon 18, 19 waren. Dann muss man erstmal wieder die alte Freundschaft wieder anknüpfen und sich Gedanken machen um den Job, was möchte ich. Es ist ja auch die Lebensmitte. Einsam habe ich mich eigentlich nie gefühlt. Aber es ist schon ein bisschen verlassen werden. Man wird nicht mehr gebraucht.
Eva Jonkisch, Psychotherapeutin in Frankfurt, bestätigt, der Auszug der Kinder kann Eltern schon schmerzen.
Es geht auch darum, dieser Trauer auch ein bisschen zuzulassen. Nicht da ewig zu verbleiben, aber zuzulassen, das zu erleben. Und dann sich umzudrehen und nach vorne zu schauen. Aber erst dann. Also auch nicht diese Phase überspringen, sondern dann. Wichtig ist einfach, sich die Zeit zu nehmen, und zu überlegen, was ist mir im Leben wichtig und was tut mir gut.
Hilfreich ist es dann, einen Beruf zu haben, der sich aus- oder neu aufbauen lässt. Doch auch die Freizeit muss neu gestaltet werden, mit alten oder neuen Hobbys. Und auch für die Eltern als Paar ist die Situation tricky.
Auf der einen Seite könnten sie sich freuen, dass sie so viel Zeit wieder voneinander haben. Auf der anderen Seite, wir wissen, dass das Trennungsrisiko dann höher ist. Auf einmal haben sie viel Zeit mit einem Menschen, von dem sie sich im schlimmsten Fall entfremdet haben. Bestenfalls erfinden sie sich neu als Paar.
Da können neue Rituale helfen, wie ein gemeinsamer Kinoabend in der Woche. Doch beide brauchen auch Zeit für sich alleine. Mutter Marianne von Löveren vermisst ihre Kinder noch heute manchmal.
Man muss sich neu finden. Die Kinder stehen dann wieder auf eigene Beine, aber eigentlich fängt man selber auch wieder neu an.
Für sie war es ein Umzug von einem Ort nahe Marburg nach Frankfurt zu einem neuen Job und ihrem langjährigen Partner.
Kein Zurück, wie man mit dem Auszug der Kinder gut umgeht, das hat Jutta Nieswand erkundet. HR Info, Himmel und Erde, am ersten Sonntag im neuen Jahr und das ist ein guter Tag, um in die Zukunft zu schauen. Wir haben in den vergangenen Monaten ja oft gehört, es gibt kein Zurück zum vorherigen Leben. Nach der Pandemie wird nichts mehr so sein wie vorher. Ich frage nach bei einem Zukunftsforscher. Tristan Hawks vom Zukunftsinstitut ist mein Gesprächspartner. Herr Hawks, gibt es da ein Zurück nach der Pandemie? Soll es überhaupt ein Zurück geben?
Also die Welt von vor Corona kommt so nicht mehr wieder zurück. So sehr viele von uns das doch irgendwie auch anscheinend die ganze Zeit noch suchen. Ja? Also es wird dann immer von der neuen Normalität und so weiter gesprochen. Es gibt einfach eine neue Zukunft, die jetzt entstanden ist. Und ich glaube, die gilt es jetzt auch mal zu gestalten. Also auch ein bisschen rauszukommen aus diesem ewigen Passivmodus und zu sagen, boah, diese Krise fällt über uns rüber und wir wissen nicht, was wir machen sollen, zu, okay, es ist jetzt passiert, wir sind jetzt auf dem Weg der Besserung und was machen wir jetzt draus? Das ist, glaube ich, der Moment, in dem wir jetzt kommen und der lässt die alte Zukunft sozusagen hinter sich, verschwindet aus der Sicht.
Wie optimistisch schauen Sie eigentlich in die Zukunft nach Corona?
Eigentlich sehr optimistisch, denn wir sind jetzt in dem Prozess einer kreativen Zerstörung, wenn man so will. Und so entsteht auch zu einem gewissen Grad Zukunft. Also Gesellschaften wachsen nicht, wenn es nicht eine Krise gibt, aus der man eigentlich dann irgendwie erfolgreich und siegreich rauskommt. Das ist, glaube ich, das Momentum, das wir jetzt haben und das wir halten müssen. Ohne Krise keine Transformation. Man sagt ja immer, in jeder Krise ist eine Chance, aber gleichzeitig ist es auch so, dass ohne solche Krisen es sehr schwer ist, großen gesellschaftlichen Wandel zu erzeugen und den haben wir doch gebraucht.
Das heißt also, diese Krise ist da und damit eben die Tür offen für Wandel. Aber was könnte sich denn zum Besseren entwickeln? Was erwarten Sie?
Also was ich vor allem mit dem nächsten Jahr erwarte, ich meine, wir wissen ja, es kommen jetzt gewisse wirtschaftliche Konsequenzen. Es wird sicherlich auch noch eine Insolvenzwelle geben. Aber ich glaube, der große Wandel, der jetzt für uns in unserem individuellen Leben entstanden ist, ist, dass sich das Verhältnis von Arbeit und Freizeit nochmal neu ausverhandelt und dass gleichzeitig das Homeoffice jetzt da ist. Und als Konsequenz davon gibt es jetzt zum Beispiel im nächsten Jahr den Ausblick darauf, dass die schlauen Arbeitgeber zum Beispiel ihren Mitarbeitern Mietkostenzuschüsse geben oder ihnen eben bessere Laptops und bessere Internet zu Hause finanzieren, denn das geht nicht mehr weg. Und da muss man dann eben für effiziente und auch gute Arbeitsprozesse zu Hause sorgen. Also das ist mal ein Wandel, auf den ich mich sehr, sehr sicherlich einstelle. Und dann, glaube ich, wird das noch zu der Konsequenz führen, dass es eine neue Verhandlung über das Thema Grundeinkommen geben wird und zusätzlich noch die berüchtigte Vier-Tages-Woche nochmal als Diskussionsthema aufstehen wird. Also ich glaube, gerade in Bezug Arbeit wird sich jetzt nächstes Jahr massiv viel tun.
Sie haben in Ihrem Institut 4 mögliche Szenarien entworfen, wie die Corona-Krise die Welt verändern kann. Und ein Szenario ist das, was Sie jetzt ein bisschen angedeutet haben, die Adaption. Das heißt, die Welt geht gestärkt aus der Krise hervor. Aber Sie haben auch Szenarien, die so ein bisschen pessimistischer sind. Also zum Beispiel die totale Isolation, also wenn der Lockdown im Grunde zur Normalität wird, oder auch der Systemcrash, wenn der Fokus auf nationale Interessen so die Welt ins Taumeln bringt. Wie hoch schätzen Sie denn die Gefahr ein, dass am Ende tatsächlich auch Dinge sich zum Schlechteren entwickeln?
Also man muss sagen, dass der eine Punkt, bei dem man vielleicht wirklich ein bisschen nervös in die Zukunft schauen könnte, wenn man sich dann aussuchen wollen würde, ist genau dieses interkontinentale Verhältnis, das jetzt ein bisschen wieder schwierig geworden ist. Also wir verordnen in allen Szenarien, also egal ob die Welt jetzt quasi erlöst wird oder in Dystopie runterrutscht, dass das Lokale nochmal interessanter wird für die Menschen, dass Lokaltrends größer werden. Und das muss man aber hinkriegen, ohne dass man sich abgrenzt von dem Rest der Welt. Also sagen, lokale Bezüge zu haben, seine Umgebung zu lieben und sich mit der zu identifizieren, darf kein Widerspruch dazu sein, offen für die Welt zu sein. Das geht auch heutzutage, dank Internet und Mobilität, aber das ist auch eine Geistesfrage. Und da mache ich mir natürlich ein bisschen Sorgen, dass wir das, diesen Spagat oder diese Synthese nicht hinkriegen. Sonst bin ich aber eigentlich sehr optimistisch.
Manche lesen ja Horoskope, wenn sie wissen wollen, was die Zukunft so bringt. Tristan Hawkes forscht. Herr Hawkes, lesen Sie eigentlich selber auch Horoskope?
Ab und zu mal so als Selbstreflexion. Das macht schon eigentlich immer ganz gut Spaß, auch wenn es vielleicht nicht immer ganz akkurat ist.
Sie arbeiten aber dann ansonsten doch auch seriös in diesem Zukunftsinstitut, das Ihr Vater gegründet hat. Sie sind Junior-Futurist. Was fasziniert Sie an der Zukunftsforschung?
Also es ist, glaube ich, vor allem dieses Ungreifbare der Zukunft, das es so spannend macht. Also es ist natürlich auch ein Thema, das jetzt momentan sehr, sehr wichtig geworden ist. Das, eine lange Zeit lang war die Zukunft ja irgendwie eher ein unwichtiges Thema. Wir waren so gebannt von der Geschwindigkeit des Alltags, dass man überhaupt keine Zeit hatte, sich mit der Zukunft auseinanderzusetzen. Und jetzt, wo durch Corona so eine Entschleunigung gekommen ist, ist auf einmal die Zukunft auf der einen Seite fraglich geworden und auf der anderen Seite aber auch irgendwie gestaltbar. Und das finde ich ein wahnsinnig spannender Moment. Jetzt muss ich auch sagen, so hat sich mal auch bewährt, weswegen diese Profession eigentlich auch einen Mehrwert und einen gesellschaftlichen Sinn hat.
Wie kann man etwas erforschen, das noch nicht da ist? Wie machen Sie das?
Ja, da hilft es, wenn man sich die berufliche Doppelbeschreibung dieses Berufs vor Augen führt. Und das ist Trend- und Zukunftsforschung. Denn Trends sind greifbar. Das sind ja Vektoren der Entwicklung, der Veränderung, die kann man bemessen, die kann man kann man statistisch erheben und eben schauen, okay, wo geht es jetzt hin? Das heißt, wir haben mal die Gegenwart analysiert. Und da hilft es natürlich auch, wenn man sich die verschiedenen Trendkategorien mal vor Augen führt. Also ganz oft haben wir die Tendenz, dass wir uns so von ganz kleinen, sehr, sehr lauten Trends irgendwie fehlleiten lassen. Das sind dann die bekannten Hypes. Und wir schauen eher aus der Perspektive der Megatrends auf die Sachen. Also große, langsame Revolutionen in Zeitlupe. Und wenn man mal eben diese Gegenwart sich dann vor Augen geführt hat und sieht, wo diese verschiedenen Vektoren hinzeigen, dann kann man eben anfangen, Prognosen zu schaffen.
Warum brauchen wir die Zukunftsforschung eigentlich? Wer will das?
Wer will das? Momentan sehr viele, seien es Unternehmen oder Individuen. Aber wenn ich vielleicht ein pragmatisches Beispiel dafür nennen darf, weswegen man sich mit der Zukunft beschäftigen sollte, gibt dieses wunderbare Phänomen der selbsterfüllenden Prophezeiung. Das kennen vielleicht manche der Zuhörer schon, das ist eben das Phänomen, dass wenn man sich eine Zukunft ausmalt und davon ausgeht, dass die Zukunft genau so und so wird, das kennt man vielleicht mit den etwas pessimistischeren Leuten, dass man sagt, das wird immer schlechter und alles wird immer schlimmer, dann verhält man sich so, dass die Zukunft, vor allem die eigene Zukunft, auch so wird. Wenn man ein bisschen aus dem eigenen Horizont rausschaut, eine positive Zukunftsvision zeichnet und diese dann anzielt, dann kann man sie auch erreichen.
Wollen Sie eigentlich, Sie sind Ende 20, habe ich eben gesagt, auch ein bisschen die Zukunft mitgestalten?
Das ist bei mir ganz sicher ein sehr starkes Motiv. Ja. Ich bin ja noch im Rebellionsalter. Also ich war da natürlich zum Beispiel über die Fridays for Future Bewegung sehr glücklich, dass es da mal so ein Zukunftsziel gab, hinter das man sich vereinen konnte, das positiv war. Also absolut, wie wir die Zukunft deuten und welche Zukünfte wir malen, wie bereits gesagt, führen dazu, dass es auch Zukünfte gibt, die wir anzielen können. So ehrlich muss auch jeder Zukunftsforscher sein. In jeder Prognose hängt auch irgendwo ein bisschen subjektive, persönliche Wünsche mit drin. Das ist gar nicht zu vermeiden.
Der Blick in die Zukunft und warum das für uns gut und wichtig ist und uns motivieren kann. Das war Tristan Hawkes vom Zukunftsinstitut. Haben Sie vielen Dank.
Ich habe zu danken.
HR Info. Himmel und Erde.
Es könnte eine wahrhaftige Horrorvorstellung sein. Also man ist irgendwo unterwegs und hängt dann plötzlich fest. Man kommt nicht mehr weg. Es gibt kein Zurück mehr nach Hause. Und noch dazu ist das ein sehr unwirtlicher Ort, wo man gefangen ist bei minus 40 Grad. Monatelang geht dort die Sonne nicht auf und das Schiff, mit dem man herkam, ist im Eis festgefroren. All das hat Anja Sommerfeld erlebt, allerdings wollte sie es auch genauso. Sie ist Atmosphärenforscherin und war auf der Polarstern-Expedition in der Arktis. Frau Sommerfeld, Sie sind im Dezember in die Arktis gefahren, um an der Polarstern-Expedition als Atmosphärenforscherin teilzunehmen. Eine Zeit, in der es ja überhaupt nicht gar nie hell wird. Nach wie vielen Tagen haben Sie sich eigentlich zum ersten Mal so richtig nach Tageslicht oder nach Sonne gesehnt?
Oh, um ganz ehrlich zu sein, ich habe das gar nicht so richtig gemerkt, dass das die ganze Zeit dunkel war. Denn das Schiff ist ja hell erleuchtet. Und wenn man rausgegangen ist aufs Eis oder auch nur aufs Deck vom Schiff, das war so normal, dass ich habe das gar nicht vermisst, das Sonnenlicht. Ach. Als dann natürlich Sonnenlicht wieder kam, als wir auf dem Rückweg waren nach Hause, mit unserem Versorgungsschiff. Da hat man natürlich schon der Sonne entgegengefiebert und hat sich gefreut, als es dann auch mal wieder Tageslicht gab und man sehen konnte, dass das Eis bläulich schimmert. Das haben wir in der Dunkelheit natürlich nicht gesehen. Da war alles schwarz-weiß und grau. Aber um meine Stimmung auch hochzuhalten, hatte ich mir vorab so einen Tageslichtwecker gekauft. Und der fängt an, wenn man den stellt, der soll um 7.13 Uhr klingeln, dann fängt der eine halbe Stunde vorher an, einen Sonnenaufgang zu simulieren, sodass man wenigstens im Hellen aufwacht. Das fand ich sehr, sehr wichtig, weil das fehlt mir hier im Winter auch manchmal ein bisschen.
Sie waren ja auf einem Schiff und Sie waren eingefroren im Eis. Da konnten Sie nicht sagen, ach, ich habe jetzt keine Lust mehr, ich fahre zurück. Wie war das für Sie?
Ja, also das stimmt. Aber da ist man vorher auch drauf eingestellt. Und wir haben alle so tolle Sachen erlebt und jeder hat sich gefreut, bei der Expedition dabei zu sein. Da gab es überhaupt gar nicht das Gefühl, dass man zurück nach Hause möchte. Ich habe ja auch Weihnachten und Neujahr und Silvester an Bord verbracht und Da hat die Schiffscrew hat das alles sehr, sehr schön für uns dekoriert. Es gab super leckeres Essen. Wir hatten kleine Empfänge, sodass man quasi fast gar nicht vermisst hat, dass man nicht bei seiner Familie zu Hause war.
Wenn Sie mal krank geworden wären, wenn es mal ernster geworden wäre, welche Möglichkeiten hätte es gegeben dann?
Auf dem Schiff gehört zur Crew ein Arzt und auch eine Krankenschwester. Und die können natürlich schon einige Probleme, körperliche Probleme lösen. Und es gibt auch eine Krankenstation an Bord mit einem kleinen Operationssaal. Das heißt, man ist da tatsächlich in guten Händen. Es ist auch während der ganzen Fahrt, glaube ich, nichts großartig passiert, was nicht hätte oder was nicht an Bord gelöst werden konnte. Ansonsten hatten wir natürlich auch Backup-Pläne, wenn jetzt wirklich was Schlimmes passiert. Dann waren wir immer in Reichweite von Langstreckenhelikoptern, die dann von Spitzbergen aus oder von einer russischen Insel gestartet wären.
Kein Zurück mehr. Arktisforscherin Anja Sommerfeld hat das erlebt und sie ist damit gut klargekommen, einen ganzen Winter lang im arktischen Eis eingefroren zu sein. Manchmal gibt es Situationen, da ist ganz klar, wenn ich diesen Schritt jetzt mache, dann gibt es einfach kein Zurück mehr. Und einer der spektakulärsten Umstände, unter denen man diese Erfahrung machen kann, dass es kein Zurück mehr gibt, das ist ein Fallschirmsprung.
Alisa aus Frankfurt, 22 Jahre alt, steht neben der Landewiese der Fallschirmspringer auf dem Flugplatz von Mainbullau im Odenwald. Sie wartet auf den ersten Fallschirmsprung ihres Lebens. Einen Tandemsprung mit einem professionellen Fallschirmspringer. Auf die Idee hat sie eine Freundin gebracht.
Eine Freundin von mir, die hat mir ein Video gezeigt, wie sie auf den Fidschis Flugzeugsprung gemacht hat. Da habe ich gesagt, das möchte ich auch, ja.
Selbst eine halbe Stunde vor dem Sprung wirkt Alisa noch ganz gelassen.
Eigentlich noch keine Aufregung. Ich glaube, das kommt, wenn ich oben bin. So bin ich noch entspannt. Ich glaube, wenn die Luke aufgeht, dann kribbelt's.
Thomas Schaub, Leiter der Fallschirmsprungschule, begrüßt Alisa und die anderen Tandemspringer.
Ihr werdet heute den Menschheitstraum vom Fliegen kennenlernen. Ja, weil wir fliegen mit unserem Körper.
Bevor es dann ins Flugzeug geht, weist Fallschirmspringer Antonio Radoslewitsch alle ein, wie der Sprunggurt angelegt wird, wie sich das Tandem aneinander hakt und wie es dann losgeht.
Ihr seid fest, Brille ist auf, Tür geht auf. Laut, windig, schrecklich, lasst euch davon nicht erschrecken, okay? Wir rutschen erstmal Richtung Tür ein bisschen.
Haben sich beide an der Tür zum Absprung positioniert, dann geht es auch schon los.
Wichtig ist direkt nach dem Absprung Körperhaltung fürs Freifall annehmen. Das bedeutet für euch nur die Beine aus dieser Hocke komplett nach hinten schmeißen. Kopf ist in den Nacken. Bauch ist rausgepresst. Da habt ihr so eine Körperhaltung wie eine Banane.
Auch für das anschließende Schweben mit dem Fallschirm und für die Landung gibt er noch Hinweise. Alisa wird mit Antonio springen. Bevor sie mit ihm ins Flugzeug steigt, sagt sie:
Ich freue mich drauf, doch. Sehr.
Dann hebt die Maschine mit den beiden ab. Bis auf 3.500 Meter Höhe. Als Alisa das Flugzeug verlässt, juchzt sie vor Freude. Unten auf dem Boden wieder gelandet, ist sie ganz begeistert.
Adrenalin. Man fühlt sich frei, doch. Das ist ein Hammerausblick. Man fühlt sich glücklich, doch? Ich kann es nicht beschreiben, das ist der Hammer.
Alisa will wieder springen, sagt sie. Fallschirmspringer Antonio Radoslewitsch kennt das. Er erinnert sich an seinen ersten Sprung vor 30 Jahren.
Ich habe sofort gemerkt, ich muss da weitermachen, ich kann nicht aufhören. Im Flugzeug noch nicht, aber dann, wenn ich rausgesprungen bin, dann ist Schimmel aufgegangen. Das hat schon gelangt, dass ich geflasht war davon. Und ich habe sofort gemerkt, das ist mein Leben ja einfach. Ich kann nicht ohne.
Wer springt, kann nicht zurück. Fallschirmspringer lieben das. Jutta Nieswand hat es erkundet. Das war sie, die Feiertagsausgabe von HR Info Himmel und Erde. Heute haben wir uns darüber Gedanken gemacht, wie es ist, dass es kein Zurück mehr gibt am Anfang eines neuen Jahres. Aber andererseits wird dann der Blick und die Energie auch frei für das Neue, das vor uns liegt. Mein Name ist Klaus Hofmeister. Ich wünsche Ihnen ein gutes neues Jahr 2021 mit ganz viel Zukunft für Sie persönlich und vor allen Dingen natürlich Gesundheit.